Mit Jonas Rehse herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Sport am Feiertag. Eine Ausgabe, in der wir schon mal das Jahr 2019 Revue passieren lassen wollen. Und zwar mit einem Jahresrückblick der besonderen Art, mit einem ganz persönlichen Blick der Deutschlandfunk Sportredaktion und anhand der verschiedenen Gäste in unserer Sendung Sportgespräch. Jeden Sonntagabend laden wir unter diesem Titel hochkarätige Gäste ein und diskutieren mit ihnen die aktuellen Themen aus der Welt des Sports und der Sportpolitik. 2019 war ein Jahr ohne ganz großes Sportereignis, also ohne Olympia oder Fußball-WM. Und es war ein Jahr, das sportpolitisch weiter von einem Thema dominiert wurde, das auch schon die vorherigen Jahre geprägt hat, nämlich der Umgang mit dem Staatsdoping in Russland. Jüngst erst die Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, Russland für 4 weitere Jahre vom organisierten Sport auszuschließen, nachdem bekannt wurde, dass Russland weiterhin manipuliert und verschleiert hat. Die Entscheidung der WADA wurde dennoch kritisiert, weil sie noch genug Hintertürchen für die Betrüger offen ließ. Sie folgte der Maßgabe: keine Vorverurteilung, keine Bestrafung Unschuldiger. Ja, und damit folgte sie auch der Maßgabe, die auch das Internationale Olympische Komitee unter Thomas Bach schon vor den Sommerspielen in Rio 2016 durchgesetzt und hier im Deutschlandfunk dieses Jahr nochmal verteidigt hat.
Es ist eine Grundsatzentscheidung zugunsten der individuellen Gerechtigkeit gegenüber Athleten und dass man nicht Athleten bestraft, die an diesem System nicht beteiligt waren. Dass man hier nicht einfach mit der Sense drüber fährt, sondern dass jeder das Recht hat auf individuelle Gerechtigkeit und das insbesondere in einem Zeitpunkt, als für diesen Skandal nur ein Zwischenbericht vorlag, der hinterher in Teilen sogar korrigiert wurde.
Da hake ich nur ganz kurz ein. Also Sie bleiben bei der Annahme, dass es praktisch damals überhaupt klärbar war, ob da alle sauber waren oder nicht?
Nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist die Grundsatzentscheidung, die Sie treffen müssen. Gehen Sie hin und sagen Sie hier alle weg. Jeder, der den russischen Pass hat, hat bei Olympia nichts zu suchen. Oder gehen Sie hin in einer Haltung, die, glaube ich, unserer Verantwortung gerecht wird, zu sagen, die Schuldigen müssen hart bestraft werden und die Unschuldigen müssen ihr Recht bekommen, zumindest ihre Unschuld zu beweisen. Und wir haben dortmals ja gerade diese Unschuldsvermutung umgekehrt und haben also die Beweislast auf die Athleten gelegt. Insoweit ist das eine Entscheidung, zu der wir stehen und die wir auch in anderen Fällen, wo es Verstöße innerhalb eines nationalen Olympischen Komitees gibt, sei es in Bezug auf Good Governance oder sei es in Bezug auf Autonomie des Sports, wo wir immer darauf achten, dass die Athleten nicht bestraft werden für das Verhalten von Verantwortungsträgern.
Thomas Bach war das im Gespräch mit meiner Kollegin Marina Schweizer. Dass man zumindest mit dem einen Thema auch anders umgehen kann, das zeigt die Leichtathletik. Hier hat man russische Sportler schon recht früh wegen des organisierten Staatsdopings ausgeschlossen und nimmt Ungerechtigkeiten damit in Kauf. Der Chef des Leichtathletik-Weltverbandes erklärt das Vorgehen gegenüber dem Fragensteller Robert Kempe so.
I think it was very important as a federation. And look, I'm certainly not going to gloss over this.
Das war sehr wichtig für unseren Verband und wir wollen sicher nichts schönfärben. In 4 Jahren hatten wir in der russischen Leichtathletik ungefähr 140 positive Tests. Dem musste man sich annehmen. Und es war ein enormer Ansporn für die unabhängige Integritätskommission. Unsere Arbeit, vor allem im Bereich Anti-Doping, es war wirklich bedeutend. Die Herausforderung, die bestehen bleibt, ist nicht nur die Frage, wie die Regeln aussehen, was Disziplinarmaßnahmen und mögliche Sanktionen sind. Man muss auch die Kultur verändern. Und das ist nicht nur ein russisches Problem. Wir brauchen eine Generation von Trainern, wo auch immer sie arbeiten, die daran glauben, dass es durch intelligentes Coaching möglich ist, einen Athleten von der Straße oder dem Sportplatz im Alter von 11 Jahren zu holen und ihn mit 21, 22 in ein olympisches Stadion zu führen. Das muss mit Integrität geschehen. Und das ist möglich, weil wir großartige Vorbilder in der Vergangenheit haben, die genau das gemacht haben. Aber wir müssen sicherstellen, dass außerdem die Sanktionen, die Tests und die Blutpässe, die Technologien, die wir heute haben, funktionieren. Jeder Sportler muss wissen, wer betrügt, wird erwischt. Und das nehmen wir sehr ernst. Aber wir müssen auch die Erziehungsprogramme anerkennen. Wir haben eine Wertekommission innerhalb der IAAF. Wieso? Weil ich wissen will, was in den Leben der jungen Athleten vor sich geht, wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Was sind die externen Einflüsse? Sind es die Trainer, die Familie, Agenten? Ist es ein Verband, der ein Auge zudrückt bei manchen Gelegenheiten, wenn es zu Auswüchsen kommt, zu schlechten Einflüssen auf diese Athleten? Daher betrachte ich es als Ganzes. Ich sehe es einerseits als kulturelles Thema. Andererseits müssen wir die Betrüger loswerden. Wir müssen eine Umgebung schaffen, die sicher ist für junge Sportler. Da gibt es einen weiteren wichtigen Faktor. Als Eltern oder Großeltern oder Menschen, die sich um junge Leute kümmern, sorgen wir uns vor allem um eine Sache, dass unsere Kinder sich nicht in einer kriminellen Umgebung aufhalten. Eltern haben einen großen Einfluss auf die sportliche Karriere ihrer Kinder. Sie sollen wissen, dass wir ein Sport sind, der das Wohlergehen seiner Athleten sehr wichtig nimmt. Ob es um körperliche Sicherheit geht, um ausbeuterische Milieus, um Anti-Doping, da müssen die Richtlinien geben.
Whether it's about predatory environments, whether it's about anti-doping, we have to be absolutely at the center of that crossroads of discussion.
Sebastian Coe will da also ganz streng bleiben, ohne zu glauben, dass die Leichtathletik eine Insel der Glückseligen ist. Natürlich hat auch die Leichtathletik dieses Jahr ihre populären Dopingfälle. Ein Beispiel nur das von Sportausrüster Nike millionenfach geforderte Laufprojekt Oregon, mittlerweile eingestellt. Einen Einblick in die Gepflogenheiten im Skilanglauf gab es gleich zu Beginn des vergangenen Jahres. Mit einem Paukenschlag ging es ins Sportjahr 2019. Operation Arterlass hieß das Vorgehen deutscher und österreichischer Ermittler in Sachen Blutdoping. Eine beispiellose Aktion. Manch ein Athlet wurde gleich auf frischer Tat ertappt, wie er sich frisches Blut injizierte. Und das alles während der nordischen Ski-WM in Inzell. Ein Erdbeben. Jeder konnte erstmals mit eigenen Augen sehen, wie unglaublich unspektakulär eigentlich dieses düstere, sagenumwobene Eigenblutdoping vonstatten geht. Auch der deutsche Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder zeigt sich gegenüber Thorsten vom Wege betroffen.
Ja, das ist natürlich schon einfach aus meiner Sicht erstmal traurig. Auf der anderen Seite sehe ich einfach das Positive daran. Ich sehe gern das halbvolle Glas und es zeigt, dass dieser Anti-Doping-Kampf funktioniert. Also dieses Zusammenspiel der Behörden, dieses schlagkräftige oder schnelle Zuschlagen und konsequente Aufarbeiten macht mir Mut, dass wir dort einfach davon ausgehen können, dass ein Großteil einfach sauber unterwegs ist. Und ich denke, man kann diesen Anti-Doping-Kampf nur mehr wie unterstützen, dass wirklich, sage ich mal, die hier nicht fair unterwegs sind oder rumfuschen, dass die erwischt werden und so hart, wie es eben die Gesetzeslage zulässt, bestraft werden.
Aber ist es nicht immer so ein Kampfhase gegen Igel? Denn ich meine, das verführt ja irgendwo dazu, sich mit unlauteren Mitteln da Vorteile zu verschaffen, wenn auf der einen Seite da auch Ruhm und Ehre winkt.
Klar, es ist in einer gewissen Weise Hase-Igel-Kampf. Ich sage, wir müssen auf breiter Basis über diese Werte, die uns wichtig sind, die wir vertreten, die, denke ich, wir im Deutschen Skiverband uns auf die Fahnen schreiben, breit diskutieren, international diskutieren, weil ich denke, dieses Kämpfen nur um Medaillen oder Platz 1 bis 3, der vierte ist eigentlich schon nichts mehr wert, das, denke ich, verliert an Wert, wenn man diese Ereignisse betrachtet. Und ich denke, unser Sport hat so viel mehr zu bieten, wie nur eben Gold, Silber oder Bronze.
Möglich gemacht hat diesen spektakulären Eingriff selbst ein ehemaliger Doper, der österreichische Langläufer Johannes Dürr. Er avancierte zum Kronzeugen und Whistleblower in der Operation Arterlass. Die Ermittler bekamen über ihn hilfreiche Informationen, die dann auch zu einem Arzt in Deutschland geführt haben. zum Erfurter Sportarzt Marc Schmidt. Er soll im Zentrum dieses Doping-Netzwerkes stehen. Gegen ihn wird jetzt Anklage erhoben, und zwar vom leitenden Staatsanwalt Kai Gräber von der Doping-Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft München. Er bezeichnet das Vorgehen bei der Operation Adalas als Erfolg. Er fordert hier im Deutschlandfunk Sportgespräch mit Marina Schweizer jedoch noch weitere Unterstützung des Gesetzgebers.
Ich halte eine Grundsäugregelung für äußerst wünschenswert, weil sonst in diesem Bereich des Sportes wohl keine erfolgversprechenden Ermittlungen, auch keine erfolgversprechenden Zugriffe möglich sein werden.
Das Bundesjustizministerium hat ja inzwischen auch reagiert auf Ihre Aussage, hat gesagt, man sieht aktuell keinen Anlass für eine Grundzeugenregelung da im Rahmen des Anti-Doping-Gesetzes. Bestehende Regelungen würden es bereits ermöglichen, Kooperation zu belohnen.
Ja, das stimmt ja so nicht. Also zum einen ist ja erstmal äußerst ungerecht, dass derjenige, der Hintermann ist, der also die schwerwiegendere Straftat begangen hat, der hat die Möglichkeit im Rahmen der Strafprozessordnung sich eine Strafmilderung zu verdienen. Also eine Art Grundzeugenregelung für den Hintermann gibt es, aber halt keine Grundzeugenregelung für den Sportler. Und es gibt natürlich auch keine Möglichkeit oder keine Chance im sportgerichtlichen Wege, also bei den Verbänden, sich da eine Milderung zu erwerben. Also wenn ich heute hingehe als Sportler und ein Dopinggeständnis ablege, ja, da werde ich erstmal gesperrt. So einfach ist es, weil halt keine Regelung gibt, die halt diese Aussagen honorieren. Es gibt sicher Möglichkeiten, einen Zeugen zu schützen. Es gibt eine Möglichkeit, ein Geständnis strafmildernd zu berücksichtigen, aber es ist halt keine Grundzeugenregelung.
Das heißt, der Anti-Doping-Kampf krankt aktuell gerade, wenn wir über solche Methoden sprechen wie das Blutdoping, das ja durch Tests eigentlich so gut wie gar nicht nachweisbar zu sein scheint. Man hat zwar diesen Blutpass und versucht, gewisse Bewegungen da im Blutbild zu ermitteln, aber das heißt, Sie sagen, man kann oder man muss auf die Aussagen von Athletinnen und Athleten bauen, auch selbst hinter Männern, um dieser Art von Doping auf die Schliche zu kommen.
Ich meine, das Verfahren hat es jetzt ja gezeigt, dass ein derartiger Zugriff oder eine derartige erfolgreiche Aktion ja nur mit den Strafverfolgungsbehörden möglich ist, weil wir einfach ganz andere Mittel haben, Informationen heranzuschaffen. Auf anderen Wege wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und letztendlich ist auch dieses Verfahren ja über eine Aussage eines Sportlers zustande gekommen. Ich hatte schon mal gesagt, die Zeiten sind vorbei, in dem irgendwelche Autos mit Ampullen im Kofferraum durch die Republik fahren, irgendwelche Trainer. Ich denke, wenn man wirklich effektiv Dopingverfolgung betreiben will, dann muss es hier ganz nur in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden gehen.
Kai Gräber von der Doping-Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft München. Soweit das eine Grundübel im Sport, das Doping. IOC-Präsident Thomas Bach hat es in seinem Gespräch zu Anfang dieser Sendung schon angesprochen. Das andere Grundübel ist die Korruption. Kaum eine Vergabe von Sportgroßereignissen kam in der jüngsten Zeit ohne aus, selbst der Musterschüler nicht. Im kommenden Jahr wird Tokio Gastgeber von Olympischen Spielen sein. Es sollte eine Kehrtwende sein in der olympischen Geschichte. Günstigere, sauberere und transparentere Spiele sollten es werden. Doch so ganz hat das nicht geklappt. Die Sportstätten wurden doch viel teurer als gedacht, wohl auch, weil ordentlich geschmiert wurde. Mitverantwortlich dafür Organisationschef Takeda. Der musste gehen in diesem Jahr. Der Druck der Korruptionsermittlung war zu groß. Doch eine große Protestwelle gab es in Japan nicht. Das sagt zumindest Maya Sori-Doval, Dozentin und Judoka in Tokio, hier im Sportgespräch.
Einen wirklichen Aufschrei habe ich ehrlich gesagt nicht wahrgenommen. Es gab hier und da Randnotizen, aber die große Empörung oder öffentlicher Protest ist ausgeblieben. Aber man muss dazu auch sagen, eine Protestkultur, wie wir sie kennen, die gibt es hier nicht.
Und das ist schon mal der Ausblick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Da wird Gaming, also das Spielen am Computer, noch nicht als Disziplin vertreten sein. Das wird wohl so bald auch nicht geschehen. Aber Überlegungen in diese Richtung, die gab es ja immer mal wieder. Denn der Sport hat den E-Sport entdeckt und er möchte gerne von ihm profitieren. Über das Zocken an der Konsole oder am PC. Kinder und Jugendliche aufs Spielfeld bekommen. So lautet die Theorie, der Gedanke dahinter, aber für eine eigene Medaillendisziplin soll es noch nicht reichen. Ist E-Sport also Sport und soll er damit auch als gemeinnützig wie andere Sportvereine gelten und in die große Familie des organisierten Sports aufgenommen werden? Die Politik hat das schon mal bejaht, so steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag der Großen Koalition derzeit. Doch an dieser Frage scheiden sich die Geister. Das wurde ganz deutlich auf der 8. Sportkonferenz des Deutschlandfunks im Funkhaus in Köln. Vor Publikum wurde hier leidenschaftlich gestritten. Für Marcel Kirskes zum Beispiel, Bobfahrer und Leichtathlet von Bayer Leverkusen, ist da ganz klar, für ihn ist E-Sport generell Spiel und kein Sport.
Wie die alten Griechen schon sagten, es ist halt dieser Mix aus diesem Körperlichen und aus dem Geistigen, den ich da halt einfach sehe. Und ich habe jetzt, hier sind ja sicherlich mehrere E-Sportler, ich habe keinen gesehen, der dem klassischen Image entspricht. Hier ist keiner, der 200 Kilo wiegt und hat einen Eimer mit Chicken McNuggets dabei. Ja, das schon mal vorneweg, aber trotzdem glaube ich, dass es nur Sport sein kann, wenn man sich auch körperlich dabei betätigt.
Und genau das passiert aber beim E-Sport, sagt zumindest Gamer Dara Safapur vom E-Sport-Team der RWTH Aachen.
Dass, wenn man zum Beispiel diese Counter-Strike-Spieler anguckt, die bewegen die Maus so, dass sie wirklich den kleinsten Punkt auf dem Bildschirm treffen. Die müssen ja schießen und das ist auch eine Kunst für sich. Das kann man nur nachvollziehen, wenn man das wirklich schon mal gespielt hat, dass man wirklich diesen Punkt, diesen ganz kleinen, mickrigen Punkt treffen kann.
Das sagen also die Akteure, denn immerhin sind Bogenschießen oder Schach ja auch anerkannte Sportarten. Entschieden hat das eigentlich schon der Deutsche Olympische Sportbund, also der Dachverband des organisierten Sports. Er unterscheidet so: Sportspiele auf dem Computer wie Fußball, Basketball oder Eishockey, die zählen als echte Sportart. Ego-Shooter dagegen Taktik und Strategiespiele wie League of Legends oder Ego-Shooter, Taktik und Strategiespiele dagegen wie League of Legends oder Counter-Strike, die gehören nicht dazu. Eine Unterteilung, die Carmen Borggräfe vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaft an der Universität Stuttgart nicht mitträgt. E-Sport sei kein Sport. Basta, sagt sie.
Ja, wenn ich an das anschließe, was gerade diskutiert werde, würde ich erstmal sagen, dass weder das, was der DOSB als virtuelle Sportart fasst, noch das, was unter dem Label E-Sport firmiert, aus der wissenschaftlichen Perspektive, wie ich es betrachte, als Sport zu verstehen ist. Weil beim Sport geht es um Handlungen, deren Sinn darin besteht, eine körperliche Leistungsfähigkeit zu kommunizieren. Man zeigt hier über körperliche Aktivitäten, was kann ich machen mit meinem Körper? Und das Ganze ist Selbstzweck. Es hat keinen Zweck außer sich selbst. Und das ist das, was den Sport eint, was alles, was wir beobachten können als Sport, worunter sich das subsumieren lässt, ob wir nun an klassischen Wettkampfsport denken, ob wir an Freizeit-Gesundheitssport denken oder an neue Trendsportformen wie Le Parcours beispielsweise. All diese Tätigkeiten haben gemein, dass es dort um die Kommunikation körperlicher Leistung geht. Und beim E-Sport, und das umfasst alle Bereiche des E-Sports, auch das, was eben virtuelle Sportarten betrifft, FIFA oder NBA, dort haben wir eine motorische Aktivität, das ist unbestritten. Aber bei der motorischen Aktivität geht es darum, einen Avatar zu steuern. Die Motorik ist hier Mittel zum Zweck. Ähnlich wie ein Pianist, ja, virtuos die Tasten bedient, dort hochkomplexe koordinative Anforderungen vollbringt. Aber er kommuniziert ja nicht, schaut mal, wie toll ich hier die Tasten bedienen kann, sondern er macht Musik. Und genau das ist das, was diese Tätigkeiten von Computer- und Videospielen kennzeichnet. Und deswegen ist das alles, die Gesamtheit dieser Spiele, für mich nicht unter dem Sportbegriff zu subsumieren.
Ein Gamer als Pianist und nicht als Sportler. So Carmen Borggräfe vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaft an der Universität Stuttgart auf der 8. Sportkonferenz des Deutschlandfunks in diesem Jahr zum Thema »Braucht der Sport den E-Sport?« Sie hören den Deutschlandfunk, den sportlichen Jahresrückblick, ein Best-of unserer Reihe Sportgespräch. Und darin darf ein Thema natürlich nicht fehlen, die Causa Tönjes. Vielleicht das zentrale Aufregerthema in der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke 04, Clemens Tönjes, äußert sich auf dem Tag des Handwerks in Paderborn zum Klimawandel und beleidigt die Bewohner eines ganzen Kontinents. Atomkraftwerke in Afrika würden verhindern, dass die Menschen dort ständig Bäume fällten und Kinder produzierten, so das Zitat etwas verkürzt zusammengefasst. Der Aufschrei war groß, es folgte eine von vielen als halbherzig titulierte Entschuldigung und das Ruhen seines Aufsichtsratsvorsitzes für 3 Monate. Heute ist also alles wieder beim Alten. Tönjes ist wieder zurück in Amt und Würde bei Schalke 04. Das kritisiert nicht nur Pablo Thiam, ehemaliger Bundesliga-Profi und heutiger Integrationsbeauftragter beim VfL Wolfsburg, hier im Deutschlandfunk Sportgespräch. Darüber sind sich in dieser Runde auch die beiden anderen Gäste, Susanne Franke von der Schalker Faninitiative und Monika Lazar, sportpolitische Sprecherin von der Fraktion der Grünen, einig.
Ein wohlhabender Mann wie Herr Tönjes, der eine Machtfülle hat, der ein hochintelligenter Mann ist, der so viele Möglichkeiten hat, haut so einen Spruch und nicht unter Fußballfans an der Theke oder sonst was raus. Dieser Spruch wird medial aufgegriffen und dann stellt sich ein Ehrenrat da und sagt, nein, dieser Spruch war nicht rassistisch. Dass der Tönnies sich 3 Monate rauszieht. Wahrscheinlich war der irgendwo auf der Karibik schippern und hat Sachen gemacht, die wir uns alle zusammen nicht erlauben können. Und kommt dann irgendwann wieder und die Sache ist gegessen. Das ist eine Frechheit. Und genau das ist der Punkt. Die Leute sehen das. Es hat keine Konsequenz. Also null. Und wenn er sich das erlauben kann, brechen wir es mal runter. Dann geht es immer weiter nach unten und der eine kann einen etwas weniger schlimmen Spruch sagen und kommt auch damit durch. Und das ist der Punkt.
Frau Franke wird hier schon ganz unruhig. Ja, bitte.
Spannend ist doch auch, was ist denn Hans Sarpay, Klammer auf, dem natürlich auch von mir hochgeschätzten. Wie oft ist der denn bitte angefeindet worden für seine klare Haltung in dieser Causa? Was glauben Sie, wie bei uns die Postfächer vollgelaufen sind und gerade bei meiner Person auch noch mit sexistischen Beschimpfungen, dass die Meinung in dieser Causa klar geäußert wurde? Das heißt, das ist ein zweites spannendes Ding. Das eine ist die ausstehende Entschuldigung und die Haltung der Geschäftsstelle, die sich ja auch nicht entschuldigt hat. Und das zweite ist aber, und das zeigt eben offensichtlich den Konsens, dass man dann die Leute, die, wenn ein Sarpay sagt, ja, ich fühle mich beleidigt, und wenn wir sagen, ja, das ist rassistisch, und wenn wir unsere verdammte ehrenamtliche Zeit opfern, um Medienarbeit zu machen, dafür beschimpft werden. Das war eine unglaubliche Zeit.
Mhm. Frau Lazar, was sagt diese Debatte aus über unsere Gesellschaft und den Status der Rassismusdebatte? Wie weit sind wir da?
Naja, diese ganzen geschilderten Vorkommnisse waren ein sehr typisches Beispiel, wo alles wieder zusammenkam und wir merken, dass wir doch noch nicht so weit sind, wie wir vielleicht gehofft haben. Es hätte auch jemand anders sein können oder es hätte in einem anderen Zusammenhang fallen können. Aber das Problem ist ja immer wieder, eine hochgestellte Persönlichkeit äußert sich und meint dann, das war doch gar nicht so schlimm oder entschuldigt sich nicht. Und andere, die dann eben zu Recht sagen, so geht das nicht, mindestens eine Entschuldigung ist nötig und einsieht, dass es rassistische Äußerungen sind, diese werden dann angefeindet. Diese Beispiele gibt es nicht nur im Fußball, sondern gerade auch im, sag ich mal, großen politischen Rahmen, im Grunde genommen jeden Tag.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist auch ein zentrales Thema des neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller. Der Deutsche Fußballbund hatte zuletzt ja kein ganz glückliches Händchen bei der Auswahl seiner Präsidenten. Im April musste Reinhard Grindel wegen der Annahme teurer Geschenke und anderer Tricksereien gehen. Der Freiburger Keller steht jetzt am Ende eines langen Auswahlprozesses und ein erleichterter Interimschef Rainer Koch ist im Gespräch mit Robert Kempe.
Erleichtert vor allen Dingen deswegen, weil es eine wahnsinnig anstrengende Zeit war. Nach dem Rücktritt von Rainer Grindel hatten wir sehr, sehr viel Unruhe im Verband. Und dass das gelungen ist, jetzt einen so anerkannten Präsidentschaftskandidaten zu finden, das ist schon sehr bemerkenswert.
Nochmal zur Historie der Personalie Keller. Es gab eine Erfindungskommission im DFB. Sie haben im August den Kandidaten Keller in Berlin auf der Generalversammlung der Deutschen Fußballliga präsentiert. Der DFB hat selber gesagt, Herr Keller war der erste und einzige Kandidat, mit dem man gesprochen hat, beziehungsweise die Findungskommission. Wie sicher können Sie sich denn sein, dass Herr Keller wirklich der Kandidat ist, der jetzt, ich sag mal, die Ära Grindel oder die unruhigen Fahrwasser, in denen der DFB sich befand, dass die jetzt mit ihm überwunden sind?
Ich glaube, wenn Funktionäre Spitzenfunktionäre so handeln, dann tun sie das Maximum dessen, was sie können. Wir waren 6 Leute, Christian Seifert, Reinhard Raubert, Peter Peters auf der DFL-Seite, Stefan Osnabrücke, der Schatzmeister, Ronny Zimmermann, der Vizepräsident und ich, ein wenig flankiert durch den Generalsekretär Dr. Kurzius. Und wenn wir alle zum gleichen Ergebnis kommen, dann ist es zumindest so, dass wir die ganz große Hoffnung und Überzeugung haben, dass es das richtige Ergebnis, dass die richtige Person ist, zu der wir gekommen sind. Nur weiß ich ja von Ihnen, Herr Kempe, dass Sie sich auch vielleicht lieber hätten vorgestellt, dass man einen offenen Wettstreit oder Meinungsstreit mit austrägt. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist nicht die große Außentransparenz, aber auf der anderen Seite wäre das Ergebnis definitiv dann ein anderes gewesen. Und ich glaube, in der Situation, in der sich der DFB befunden hat, war das tatsächlich jetzt der richtige Weg.
Sie haben gesagt, Fritz Keller wird ein starker Präsident werden. Dennoch sind da Strukturveränderungen angedacht im DFB. Man kommt weg von der sogenannten Richtlinienkompetenz. Inwieweit hat denn Fritz Keller überhaupt Bewegungsspielraum innerhalb dieser neuen Strukturen, selbst Sachen zu gestalten als Präsident?
Er hat sehr, sehr große Möglichkeiten zu gestalten, aber die Zeiten, in denen per Otto de Mufti ein Verband geführt und in die richtige Richtung gelenkt wird, die sind längst vorbei und das weiß niemand besser als Fritz Keller selbst. Man bringt sich heute ein, indem man Anstöße gibt und der neue DFB-Präsident Fritz Keller, er bewegt sich zunächst einmal im Mittelkreis des Fußballspielfeldes. Er ist schnell auf beiden Seiten, schnell bei beiden Mannschaften, schnell bei den Amateuren, schnell bei den Profis und kann auf diese Art und Weise auch das Spiel auf beiden Seiten mitmachen und gestalten. Er ist der Vorsitzende im Präsidium, er leitet die Verhandlungen dort, er bestimmt die Tagesordnung dort, er kann agieren, er kann auch Probleme dort mit ansprechen, zur Sprache bringen, die ihm irgendwo auffallen, die er dann auch in seinem Sinne gestaltet sehen möchte. Aber es ist eben wichtig, und das kann ich auch hier so formulieren, weil es ist ja genau sein Wille auch. Es ist wichtig, dass dieses auch von allen da mitgetragen werden muss. Und deswegen kann er Anregungen, Anstöße geben. Aber er muss auch als Präsident sich immer bemühen, dass er dann auch die entsprechende Mehrheit im Gesamtteam mitfindet.
DFB-Vize Rainer Koch im Gespräch mit Robert Kempe. Sportlich wird es für den DFB erst im kommenden Jahr spannend werden. Bei den Europameisterschaften hat man ja eine überaus schwere Gruppe zugelost bekommen. Ein Leistungsträger, der dann dabei sein wird und die Schmach vom Vorrunden aus in Russland wieder wettmachen soll, ist Toni Kroos. Seit Jahren bei Real Madrid unter Vertrag und damit der aktuelle Superstar in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ein besonderer Superstar ist er, denn er fällt eher durch ruhige Töne auf, anstatt durch neue Tattoos oder schnelle Autos. So auch im Gespräch mit Philipp Nagel, in dem Kroos erstaunlich offene Einblicke in seine Beziehung zu seinem Vater gibt.
Also ich habe mit meinem Papa ein wirklich gutes Verhältnis, also das muss man sagen. Und immer wenn ich ihn sehe, wenn er uns hier in Madrid besuchen kommt, da haben wir wirklich ein gutes Verhältnis. Was vielleicht so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ist so dieses, dass es damals eben außer Fußball kaum andere Gesprächsthemen gab. Und wenn man sich das so aneignet, dann spricht man immer über die persönlichen Sachen, die einen beschäftigen, dann halt irgendwann irgendwie ein Stück weit mit anderen Personen, wo man vielleicht ein bisschen mehr, ja, das Gefühl hat, dass die auch darüber sprechen. Und ich glaube, das ist doch auch das, was er dann irgendwie rückblickend meinte, dass er vielleicht zu viel und zu fokussiert darauf war, aus seinen Söhnen Fußballprofis zu machen und in dem einen oder anderen Augenblick einfach ein bisschen vergessen hat, dass das auch die beiden Söhne sind, wo es auch um was anderes geht. Das soll keinen negativen Touch haben, das ist einfach rückblickend so, weil wir haben ihm ja auch zum großen Teil zu verdanken, wo wir hingekommen sind. Von daher ist auch eine große Dankbarkeit da. Aber wenn man jetzt nur über natürlich die persönliche Ebene sprechen will, dann hat er das ja auch selbst gesagt und das kann ich nur bestätigen, dass eben der Fußball ein zu erdrückendes Thema war damals, als das noch andere menschliche Gefühle dieser Seite wurde dann nicht ganz so bedient.
Und trotzdem eine Nachfrage noch dazu. Wenn Sie sagen, das ist alles jetzt cool und schlussendlich haben wir es ihm ja auch zu großen Teilen mit zu verdanken, hätten Sie sich denn trotzdem in ein, zwei Phasen mal gewünscht, dass es anders wäre? Hätten Sie es da mal gebraucht, vielleicht auch mal in gewissen Momenten Ihrer Karriere, in den frühen Stadien?
Ich weiß nicht, ob ich es gebraucht hätte in dem Sinne, weil mir hat ja in dem Sinne nichts gefehlt. Oder ich hatte nicht das Gefühl, dass mir was gefehlt hat. Aber jetzt im Nachhinein, dadurch, dass es halt so ist, dass man jetzt mit ihm zum Beispiel jetzt nicht über die intimsten Sachen sprechen würde, also so ist es jetzt von meiner Seite aus, merke ich ja im Nachhinein, warum ist das so? Und dann finde ich halt die Gründe eher von damals, dass man es auch damals nie gemacht hat, nie gelebt hat und man jetzt ja nicht sagt irgendwie, weiß ich, 15 Jahre später, so jetzt vertraue ich wieder das, das und das an, sondern das hat sich einfach so entwickelt. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich in dem Moment gemerkt hätte, oh, da passt was nicht, dann weiß nicht, ob man das als Junge dann schon so macht, aber dann hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen dran drehen können, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt relativ schwer, so lange danach zu sagen, so, und jetzt haben wir wieder, sage ich mal, ein Verhältnis, wo ich über die intimsten Gefühle und Sachen spreche, weil ich habe mir natürlich in der Zeit auch selbst was aufgebaut, mit denen ich jetzt diese Sachen bespreche. Ich glaube, dass meine Frau ist, ein, zwei sehr enge Freunde und so weiter. Und das ist eben so, hat sich eben so entwickelt. Diese absolut intimsten Sachen, da spreche ich halt eher mit jemand anders drüber.
Toni Kroos zu Gast im Sportgespräch bei Philipp Nagel. Das Jahr 2019 geht zu Ende und zu diesem Jahresrückblick gehört auch der Blick auf die dunklen Seiten des Sports. Der Blick auf die düsteren Kapitel, die Sportler durchleben müssen. Auch das gehört zur Arbeit der DLF-Sportredaktion und dazu gehört das Thema sexueller Missbrauch. Noch immer gilt es quasi als Tabu im Sport und wenn man das Ausmaß bedenkt, dann ist es doch erstaunlich, wie wenig darüber gesprochen wird. Studien gehen davon aus, dass es im Sport weit mehr Missbrauchsopfer gibt als bei katholischer und evangelischer Kirche zusammen. Dennoch herrscht kaum ein Bewusstsein dafür und um dieses Bewusstsein zu schaffen, hilft es, wenn Betroffene darüber sprechen. Wie Nadine zum Beispiel. Sie wurde von Betreuern ihrer Fußballmannschaft zum ersten Mal sexuell missbraucht, als sie 10 Jahre alt war. 30 Jahre später hat sie jetzt meiner Kollegin Andrea Schültke erzählt, was ihr widerfahren ist und wie sie damit umgegangen ist.
Also ich war die ganze Schulzeit über eigentlich krank, weil es Tage gab, an denen ich einfach nicht aufstehen konnte oder niemanden sehen wollte. Und aber trotzdem immer so die Schule gerade noch so geschafft habe. Und deswegen war das nie nach außen groß auffällig. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, ich hatte ein Studium angefangen, hier stimmt vorne und hinten was nicht, du bist krank, und wurde dann ganz lange mit Depressionen behandelt oder auf Depressionen behandelt. Und im Zuge dessen irgendwann wurde mir bewusst, das ist gar nicht, also du bist natürlich krank, aber das hat das das kam halt durch diese Straftaten, durch diese, ja, aber benennen oder fühlen oder das irgendwie einordnen ist immer noch total schwierig. Also das kann ich vom Kopf, kann ich mir das sagen, dass das so ist, aber es ist total schwierig, das nachzuempfinden.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das abgespalten. Also stelle ich mir da eine andere Person vor, die das erlebt hat und die andere Nadine hat dann versucht, irgendwie ihr Leben zustande zu bringen.
Ganz genau. Also als Kind war es tatsächlich so, dass ich bei diesen Straftaten, bei diesen Vergewaltigungen daneben war, das nicht mehr gefühlt habe oder auch beim drüber nachdenken daneben war. Also es gibt Zeitspannen, die einfach weg sind, wo ich woanders war. Und das hat sich durchgezogen halt bis heute nicht mehr ganz, aber bis ganz in ganz naher Vergangenheit, dass ich immer wieder so Phasen habe, wo ich wie ein Außenstehender das betrachten konnte, was gerade passiert oder mich beobachtet habe, als abgespaltene Person, ja, wie ein Film.
Ich finde das absolut bemerkenswert, wie Sie jetzt darüber sprechen und auch wie reflektiert Sie das für sich analysiert haben. Wie sind Sie denn dazu gekommen, das jetzt so für sich formulieren zu können?
Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht tatsächlich die Fähigkeit, damit umzugehen. Also das so analytisch das zu betrachten. Also ich kann es ja nicht mit Emotionen. Das ist das Problem einerseits und andererseits auch, glaube ich, das große Plus, dass ich das so kann. Irgendwann ist es zusammengeführt worden, halt, dass es tatsächlich eben keine andere Person war und dass es nicht dieser analytische Blick nicht reicht, das von außen zu betrachten, um es zu verinnerlichen, um dann zu sagen, nee, das war ich, der da vergewaltigt worden ist.
Ihre Geschichte kann was ändern. Das ist auch der Aufruf der Aufarbeitungskommission an Opfer, die sexuellen Missbrauch im Sport erfahren haben, unter www.aufarbeitungskommission.de im Internet zu erreichen. Und welch ein unglaubliches Ausmaß sexueller Missbrauch im Sport besitzt, davon konnte man einen Eindruck bekommen im Jahr 2018, als der US-amerikanische Sportarzt Larry Nassar verurteilt wurde. Der hat insgesamt mehrere hundert Turnerinnen missbraucht. Turnen ist ein besonders sensibles Umfeld, das sich nach dem Aufdecken der Taten von Larry Nassar verstärkt mit diesem Thema befassen muss. So Alfons Hölzel, Präsident des Deutschen Turnverbandes, hier im Gespräch mit Holger Kühner.
Ja, in der Tat ist es ein Thema und es ist ein ganz dunkles Kapitel in der US-Turngeschichte. Und wir alle hoffen natürlich sehr, dass so etwas uns nie ereilen wird. Wir setzen auf ganz klare Konzeption, nicht nur gegen sexualisierte Gewalt, sondern gegen Gewalt insgesamt im Sport. Es gibt ja auch Gewaltsituationen, psychische Gewaltsituationen, die es zu vermeiden gilt. Und wir setzen da auf Aufklärung, Betreuung sämtlicher Trainer. Das ist uns sehr wichtig, ist auch Bestandteil der Ausbildung, der Fortbildungen. Wir hatten dieses Jahr ein Symposium dazu mit wissenschaftlicher Vertretung oder Begleitung gestaltet, weil uns das Thema auch sehr wichtig ist. Wir möchten, dass es unseren Athletinnen und Athleten gut geht. Wir machen unsere Arbeit, das ist ja kein Selbstzweck, für unsere Athleten. Und alles andere wäre, Entschuldigung, ein Ausdruck, abartig.
Sie hören das Best-of Sportgespräche 2019 im Deutschlandfunk. Seit Anfang dieses Jahres gehen Sie jeden Freitag auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Mit den Fridays for Future Demos ist das Thema Klimawandel in der Mitte der Gesellschaft angekommen und damit auch im Sport. Denn auch auf den Sport hat der Klimawandel Auswirkungen und auch der Sport kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Gleich zu Beginn des Jahres hat der Deutschlandfunk und die Sportredaktion diesem Thema eine ganze Serie gewidmet. Endspiel ums Klima. Was kann der Sport beitragen? So lautete der Titel. Und darin ging es zum Beispiel um den ökologischen Fußabdruck der Fußball-Bundesliga oder um den Sinn der Formel E als Imagepolierer für den Motorsport. Es gibt aber auch schon einige Maßnahmen, die Akteure im Sport für den Klimaschutz nutzen. Mainz 05 zum Beispiel hat sich den Titel erster klimaneutraler Bundesligist verliehen. Ob dahinter mehr steckt als Marketing, habe ich Stefan Bandholz gefragt. Er ist mitverantwortlich für diese Kampagne im Verein.
Es gibt Maßnahmen, die sind sicherlich einfach sinnvoll, weil wir Energie einsparen und gleichzeitig auch Kosten dadurch reduzieren können. Es gibt aber auch Maßnahmen, die haben einen ökologischen Charakter, ohne dass wir damit einen großen Mehrwert im Sinne von Energieeinsparung erzielen können. Da sind dann vielleicht auch andere Kriterien für uns wichtig. Man darf nicht vergessen, dass das Thema Umweltschutz nicht unsere Kernkompetenz ist. Wir sind ein Bundesliga-Verein, der ganz viele Auflagen auch von außen erfüllen muss, um Dinge in der Praxis für unsere Profisportler am Ende des Tages so zu gestalten, dass wir weiterhin sportlich erfolgreich sind und in der Bundesliga spielen dürfen. Und insofern sind wir in so einer Gemengelage, Dinge erfüllen zu müssen aus der Not heraus, weil es, wie gesagt, notwendig und sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite Dinge, die wir erfüllen wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass sie richtig sind. Und da sind wir im Prinzip auch schon im Kern. Wir möchten gerne dort auch eine Vorreiterrolle mit anderen Vereinen in der Bundesliga einnehmen. Wir möchten Maßnahmen umsetzen, von denen wir überzeugt sind, dass sie sinnvoll sind und auch andere zum Nachmachen anregen und animieren. Wir können es aber nicht an allen Stellen und nicht in der konsequent überall durchführen, weil es unterschiedliche Ansprüche und Erwartungshaltungen an uns gibt, die wir ebenfalls erfüllen müssen.
Herr Wilz, aus Ihrer Sicht als Umweltforscher, vielleicht auch als neutraler Beobachter des Ganzen, eine stichhaltige Argumentation?
Ich kann das absolut nachvollziehen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht die Aufgabe von Mainz 05, das Klima zu retten. Und wenn ein Verein dann sagt, wir wollen klimaneutral werden und das so offensiv kommuniziert, finde ich das absolut positiv. Man muss halt aufpassen, dass man sich auch die Ziele steckt, die man tatsächlich erreichen kann. Ich denke, es haben auch schon andere Organisationen versprochen, nachhaltige Sportevents abzuliefern und sind daran grandios gescheitert. Und das ist dann vielleicht das viel größere Risiko.
Sie sprechen da zum Beispiel Olympische Spiele und solche Großereignisse an, oder?
Ja, genau. Also wenn man sich anguckt, was wurde da versprochen in Bewerbungen, sozusagen man wollte das Paradebeispiel setzen für nachhaltige Nachnutzung und sich dann heute diese Ruinen anguckt. Das ist dann halt das Risiko. Ne? Wenn man so exponiert Versprechen abgibt, dann möchte man eigentlich auch verhindern, dass man sie dann so reißt, diese Latte. Das enttäuscht dann halt auch viele.
Aber die Frage ist ja trotzdem, wo hört sozusagen die Verantwortung des Sports auch auf? Also dann, wenn es weh tut, also zum Beispiel, wenn man jetzt als IOC oder sonst irgendwie einen Sportverband, der Großereignisse ausrichtet, vielleicht Sponsoren ablehnt, die vielleicht viel Geld bezahlen würden, aber einfach einen riesengroßen CO2-Fußabdruck mit ihrem Geschäft hinterlassen und dann sagt, nein, wir setzen wirklich auf grüne Sponsoren oder so und setzen damit ein Zeichen. Also inwieweit würden Sie sagen, Frau Quadokus, muss man da Verständnis haben mit Veranstaltern, aber auch mit Sportvereinen wie jetzt Mainz 05, wenn man sagt, okay, also irgendwo haben wir auch eine Schmerzgrenze?
Ja, ich denke, am Ende muss man das halt in jedem einzelnen Fall abwägen. Also bei jeder Veranstaltung, die man durchführt, ist, glaube ich, inzwischen eine Sensibilität dafür da, dass man auf ökologische Aspekte achten muss. Und je nachdem, welche Größe so eine Veranstaltung auch hat, ist es halt die Verantwortung der Veranstalter zu schauen, was ist machbar. Und ich glaube, man darf sich auch nicht abschrecken lassen, dass so Veranstaltungen immer gleich komplett irgendwie klimaneutral oder absolut nachhaltig sein müssen. Aber dieses langsame Anfangen, sich peu à peu quasi zu verbessern bei Veranstaltungen und gerne auch klein einzufangen, aber kontinuierlich an den Themen weiterzuarbeiten, ist, denke ich, schon der erste Schritt in die richtige Richtung und macht so ein bisschen Mut, nicht zu sagen, wir trauen uns gar nicht, dieses Thema anzupacken, weil wir Angst haben, am Ende zu scheitern. Und ich glaube, es gibt inzwischen viele gute Beispiele, wo das eben gelingt und wo man abwägt und mit bestimmten Themenfeldern anfängt.
Das Endspiel ums Klima neben Stefan Bantholz von Mainz 05 sprachen darüber Bianca Quadokus, Referentin für Nachhaltigkeit beim Deutschen Olympischen Sportbund, und Henning Wilz. Er ist Direktor für Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Der Klimaschutz, auch ein Thema im Sport, und jedem Zweifler oder Bremser oder Leugner, der hilft der nächste Blick auf dieses Thema. Oft hilft ja der Blick aus einer ganz speziellen Perspektive, zum Beispiel die Perspektive des Extremschwimmers André Wirsig. Der ist oft tagelang auf offener See unterwegs, durchschwimmt kilometerweite Meeresengen und erlebt so den Klimawandel und die Vermüllung der Meere manchmal hautnah.
Man hat ja immer Begleitboote dabei und die Kapitäne dieser Begleitboote sind sehr erfahrene, teilweise seit Generationen mit ihren Familien an diesen Orten lebenden Fischerfamilien. Und wenn die beispielsweise in Japan, diese Ecke dort um Tapi, Aomori ist diese Region, von der man startet, um versucht, um rüber zu schwimmen nach Hokkaido. Wenn dieser Fischer selber die Strömung nicht mehr einschätzen kann und sagt, dass sich das auch gerade verändert und dass es eigentlich mehr oder minder so ein Roulette-Spiel geworden ist, wie die Strömung, die man vor 15, 20 Jahren, geschweige denn vor 30, 40 Jahren noch genau vorhersagen konnte. Das ist einfach alles in einer Veränderung. In einer Veränderung mit Richtungen, die keiner so wirklich vorhersehen kann.
Sie halten ja jetzt auch Vorträge an Schulen. Was ist denn da Ihre Botschaft an die Kinder, denen Sie ja vom Meer erzählen? Das ist Ihre eine Aufgabe, die Sie bei sich sehen. Aber Sie wollen ja auch aufrütteln zu etwas.
Genau. Ich bin eigentlich jemand, der gerade vor jungen Leuten gerne das Gute benennt. Also ich finde es besonders wichtig und habe ja auch schon viele Vorträge mit Schulen oder Projekte mit Schulen machen dürfen und in Zukunft hoffentlich noch mehr. Ich zeige den Kindern einen Weg auf und Bilder auf, die zeigen, wie schön es da draußen ist. Weil selbst wir als Erwachsene, wir können uns einfach nicht vorstellen, wenn die Rede ist von Hunderten von Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer. Und wir alle kennen ja die Bilder von den Fischen, von den Schildkröten, die in diesem Plastikmüll gefangen sind. das kann ja auch frustrieren. Ja, also mich zumindest frustriert das und macht das traurig. So, wir müssen was verändern, das ist auch klar. Viele wollen auch was verändern, das ist absolut begrüßenswert. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich in Recklinghausen oder irgendwo in Cuxhaven lebe. Aber ich bin der Meinung, und diese Haltung vertrete ich, man muss den Kindern zeigen, schöne Bilder, ja, mit mir, ich zeige halt den Menschen in Verbindung mit dieser Natur und sage, Mensch, guck mal, so schön ist das da draußen, mit den Haien, mit den Walen, mit den ganzen Tieren in der Natur, und das müssen wir uns erhalten. Und dafür müssen wir jetzt vielleicht mal auf den nächsten Eisbecher im Plastik verzichten, den Strohhalm mal weglassen, mal auf ein Thunfischbaguette verzichten und so weiter. Jeder kann ganz individuell für sich etwas tun und etwas verändern, um diese Welt, wie sie denn ist, und sie ist noch wunderschön, ja, wir dürfen nicht die Augen verschließen vor dem, was dort passiert ist. Wir müssen wirklich Verantwortung übernehmen. Wir müssen aufzeigen den Kindern diese Perspektive des Guten. Und das ist meine Aufgabe.
Sie selbst mussten ja zum Beispiel auch viel fliegen, um an diese Ziele zu kommen, von denen Sie geschwommen sind. Hatten Sie da vor, das irgendwie zu kompensieren? Oder wie gingen Sie damit um?
Ja, ich habe viele Reisetätigkeit unternommen, um dorthin zu gelangen. Und weil ich auch beruflich, das ist ja nur mein Hobby, deswegen, es ging auch um Schnelligkeit, deswegen gab es keine Alternative zum Flugzeug. Ich sage aber ganz klar, dass für den einen oder anderen, der da draußen so laut rumschreit und, ich sag mal, so ein bisschen diese Empörung immer in sich tragen, ich finde es immer gut und kann es nur begrüßen, dass, wenn man andere Kulturen kennenlernt, an diese Orte geht, mit Leuten spricht, andere Einblicke bekommt, dann wiegt das ein Stück weit praktisch diese Belastung, den ich jetzt diesem Planeten noch zusätzlich zumute, auch auf.
Der Extremschwimmer André Wirsig im Gespräch mit meiner Kollegin Marina Schweizer. Vom Geben und Nehmen, das passt ja ganz gut in diese Weihnachtszeit. Und ganz ähnlich nachdenklich wird es jetzt auch mit Reinhold Messner. Auch beim Bergsteigen geht es ums Geben und Nehmen und wie viel man in die Natur eingreift als Mensch. Wer klettert, der liefert sich der Natur aus und er sollte natürlich auch pfleglich mit ihr umgehen. Die Bergsteigerlegende Messner plädiert im Interview mit Tobias Krone für den Verzicht. Nicht nur am Berg oder auf dem Berg, sondern ganz generell durch Verzicht den Gipfel erklimmen. Welch schöner Aufruf zum Ende der Weihnachtsfeiertage.
Also ich habe schon 68, da war ich keine 25, einen Artikel geschrieben, Mord am Unmöglichen, wo ich im Grunde sage, wenn wir mit Technologie das Unmögliche ausschalten, dann ist der Alpinismus tot, weil er lebt von diesem Spiel, das Unmögliche möglich zu machen. Aber die Technologie hat dann in den 60er Jahren so überhand genommen, Bohrhaken zum Beispiel, die Sauerstoffgeräte, dass alles möglich wurde. Das war nur mehr eine Frage der Technologie. Heute könnte ich einen Hubschrauber nehmen, Spezialhubschrauber auf dem Everest zu fliegen. Man hätte bei der Erstbesteigung das eingesetzt. Als es darum ging, als Erster am Gipfel zu sein, hat man alles eingesetzt, was man hatte. Aber nachdem wir erkannt haben, dass es im Grunde die Reduktion an Ausrüstung ist, die die Schwierigkeiten und die Exposition und die Gefahren wachsen lässt, habe ich eben den Verzicht vorgeschlagen. Und heute bin ich der Meinung, dass diese Philosophie die einzige sein könnte, kommt übrigens aus dem Buddhismus, herunter vom Rat der Gier, herunter vom Konsum. Also wenn der Verzicht ein positiver Wert wird, nicht ein negativer, ich muss verzichten, weil die Kirche oder der Staat oder mein Vater das vorschreiben. Nein, ich von mir sage, der Verzicht ist das Größte. Und der Verzichtsalpinismus hat sich kurze Zeit gehalten, das heißt mein Input, auch diese Mini-Expeditionen, die ich gemacht habe, aber heute ist er von einer verschwindenden Minderheit praktiziert. Aber diese verschwindende Minderheit hat einen Level erreicht, wo ich nur den Hut nehmen kann.
Ein Aufruf zum Verzicht zum Ende der Feiertage und zum Ende dieses Sportgespräch Best of 2019. Ein schönes Schlusswort von Reinhold Messner, das wie alle Sportgespräche auch im Internet nochmal aufgefunden werden kann. Und zwar auf dlf.de/Sportgespräch. Mein endgültiges Schlusswort muss dann gar nicht mehr auf luftige Höhen zielen, das hat Reinhold Messner schon getan. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Feiertag und schon mal einen guten Start ins neue Jahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Rehse.